Ja, hallo und herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom Schneller werden Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich heute nicht nur alleine wieder erzählen kann, sondern ich habe meinen zweiten Interviewpartner bzw. Partnerin. Und ich freue mich sehr, dass heute die Nicole da ist. Aber bevor wir richtig reinstarten ins Interview, wie immer ein kurzes Intro von mir und dann geht's direkt auch los. Herzlich willkommen bei Schneller werden, deinem ultimativen Podcast, der dich in Sachen mentale Stärke und Laufwissen auf das nächste Level hebt. Ich bin Alex Mersolle, einer der gefragtesten Laufcoaches und Mentaltrainer in Deutschland. Und ich bin hier, um dich zu inspirieren und zu motivieren. Du und ich, wir wissen, dass Laufen mehr ist als nur vorwärts zu kommen. Es geht um die Verbindung von Körper und Geist, um Durchhaltevermögen und die pure Freude an der Bewegung. Egal, ob du deine ersten Schritte wagst oder für den nächsten Ultramarathon trainierst. Schneller werden steht für Fortschritt, Gemeinschaft und die kleinen Siege, die wir feiern. Jede Episode ist vollgepackt mit Stories, die motivieren, Tipps, die deine Technik verbessern und mentalen Tricks, die dich auch an harten Tagen voranbringen. Zusammen knacken wir deine persönlichen Rekorde beim Laufen und im Leben. Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder und heute mit Studiogast. Das ist das zweite Interview hier beim Schneller werden Podcast und ich freue mich sehr, dass, ja, neben Fabian, der als erstes im Podcast-Interview war, heute die erste Frau im Podcast dabei ist. Und ich darf ganz recht herzlich begrüßen Nicole Peters. Nicole, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo, lieber Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und bin sehr gespannt, was du mich so fragen möchtest.
Ja, sehr gerne und cool, dass das auch geklappt hat. Also für, wenn du jetzt zuhörst und dich fragst, wer ist Nicole eigentlich? Und ich habe Nicole ausgewählt, weil Nicole schon wahnsinnig viel erlebt hat. Alles, was mit dem Laufen zu tun hat. Und Nicole hat schon einige Marathons hinter sich. Nicole, sag doch mal kurz, bevor wir richtig mit dem Interview starten, wie viele Marathons hast du bisher schon in deiner Lebenskarriere oder bist du schon gelaufen?
Ich habe vor 2 Wochen meinen 57. Marathon gefinisht. Das war in London.
Krass. 57 Marathons, der letzte jetzt in London, das muss man sich mal vorstellen. Wenn du jetzt hier gerade zuhörst und gerade dabei bist, dich für deinen ersten Marathon vorzubereiten und dir vielleicht die Frage gestellt hast, werde ich diesen Marathon überhaupt schaffen oder wie sollte ich das schaffen, 42 Kilometer am Stück zu laufen? Nicole hat es schon 57 Mal gemacht und damit kommen wir auch jetzt direkt zum Interview. Nicole, wann hat das Ganze bei dir angefangen? Beziehungsweise erzähl doch mal, wie alt bist du, woher kommst du und vor allen Dingen, wie hast du den Weg zum Laufen gefunden?
Also ich bin eine kölsche Frohnatur, obwohl ich nicht in Köln geboren bin, sondern in der Eifel, unweit von dir, Alex. Und bin 47 Jahre, genau, wohne in Köln und bin zum Laufen sehr spät gekommen. Also Laufen war gar nichts für mich. Das ganze Teenageralter eigentlich gar nichts. Sportlich war ich immer, aber Laufen war gar nichts. Und irgendwann ging das dann los auf der Arbeit mit so Business Runs, 5 Kilometer. Und das war eine große Hürde für mich, die überhaupt zu schaffen. Ich erinnere mich dann noch, dass ich mit meinem Kollegen laufen war und nach 5 Kilometern völlig fertig war. Und aber wie das oft so ist, die Kollegen haben mich weiter motiviert. Und das war tatsächlich auch der ausschlaggebende Punkt. Durch diese Business Runs bin ich zum Laufen gekommen. Aber tatsächlich auch erst seit, jetzt lass mich überlegen, meinen ersten Marathon bin ich 2014 gelaufen und ich nehme an, die kurzen Distanzen, das wird so 2010 gewesen sein. Also noch gar nicht so lange.
Okay, stark. Also was ich immer wieder auch raushöre, also das bekomme ich auch immer im Coaching mit, also viele, die bei mir zum Coaching kommen, ne, die haben sich dann irgendwann mal das Ziel gesetzt, okay, auf der Bucketlist steht irgendwie mal Marathon oder auch mal ein Halbmarathon. Und oft ist es so, dass viele auch immer zu mir sagen, du Alex, ich weiß nicht, also du mit deiner Lauferei, alle, die jetzt hier laufen und zuhören, die können das nachvollziehen, wie geil Laufen dann eigentlich ist. Aber wenn man damit irgendwie nie Berührungspunkte gehabt hat und vielleicht auch als Kind irgendwie vielleicht nicht ganz so viel Sport gemacht hat, dann fängt man natürlich irgendwie mit dem Laufen an und man denkt natürlich gleich immer an so große Ziele. Also man denkt ja nicht, ich will mit dem Laufen starten und ich fange mal an mit 1 Minute zu laufen, mit 1 Minute zu gehen und beende dann mein Training. Man denkt dann immer so gleich an 5 oder 10 Kilometer und merkt dann relativ schnell, okay, jetzt habe ich 5 Kilometer, mir hängt nach 500 Meter schon die Zunge am Boden. Das macht ja gar keinen Spaß. Wie kam es dann bei dir, dass du dass du da mitgeschleppt worden bist, in Anführungszeichen, bei deinem Firmenlauf? Und wie hat das dann bei dir dann Fahrt aufgenommen? Konntest du dich dann wirklich dafür begeistern oder war das eher so ein schleppender Prozess?
Also es war schon schleppend, das kann ich nicht anders beschreiben. Und du hast eben gesagt, mitschleifen, das war genau das richtige Wort. Also wirklich, diese 5 Kilometer damals, das war eine echte Hürde und das war im wahrsten Sinne des Wortes schleppen. Und ich bin dann dran geblieben, einfach weil es an der auch meiner Arbeit dann eine Laufgruppe gab in der Mittagspause. Und da sind alle meine Kollegen, meine direkten Kollegen halt auch mitgelaufen. Und naja, irgendwie ist es dann so ein bisschen Muss gewesen. Die gehen, dann muss ich auch. Und irgendwann tatsächlich kam es dann so weit, dann hat einer die Idee gehabt, lass uns doch mal den Halbmarathon anmelden. Hier in Köln war das. Das war mein erster Halbmarathon. Ich glaube, das war tatsächlich 2010. Und ja, ich weiß es nicht mehr, wie ich den geschafft habe. Auch auf jeden Fall mit wenig Training, mit wenig Vorbereitung. Wenn ich jetzt zurückblicke, wie professionell ich das zwischendurch mal mit Trainingsplan und so weiter begleitet habe, das war damals nicht. Also das alles, was ich gemacht habe, war wohl mehr oder weniger in der Mittagspause eben mit dieser Laufgruppe zu laufen. Das hat aber dann irgendwann tatsächlich Fahrt aufgenommen. Der Zünder ist einfach übergesprungen. Ich war dann in Berlin beim Halbmarathon noch ein Jahr später ebenfalls mit Kollegen. Und irgendwie ging das so weiter, bis ich dann meinen Mann Jörg, der war damals auch noch kein Läufer, überzeugen konnte, mit mir mal in Dubai zu laufen. Und ja, dann kam tatsächlich die erste Challenge. Dann haben wir diesen ersten Halbmarathon dort gemacht und dann haben wir gesagt, okay, den ersten Halbmarathon unter 2 Stunden. Das war dann das erste große Ziel für mich. Und irgendwie hat er es geschafft, mich über die Ziellinie zu ziehen, nach 1,59 und ein paar Sekunden. Also wirklich haarscharf. Und das war letztendlich so die rettende Zündung, wo ich dann wirklich on fire war, auch Richtung Marathon.
Okay, stark. Also ich kann ja so ein bisschen aus meinem Coaching erzählen, ne? Klar gibt es da Läufer oder Läuferinnen, die sehr ambitionierte Ziele auch immer haben und sagen, hey, wenn ich das mache, dann will ich auch gleich 1,45 im Halbmarathon oder noch schneller. Aber das muss man ja dazu sagen, du kommst aus einer Zweckgemeinschaft im Prinzip, was mit der Arbeit zu tun hatte, hast du angefangen zu laufen. Und ich habe es bereits auch in anderen Folgen schon erzählt, wenn wir über so Persönlichkeiten sprechen, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig und dann gehen oft die Dinge von ganz alleine, wenn man unbeschwert an die Sache rangeht. Ne? Also was ich immer wieder feststelle, ist, dass je mehr man es will und je mehr man sich darauf fokussiert, dann wird es unglaublich anstrengend, weil man irgendwie so die Scheuklappen auf hat und man sieht irgendwie nur in eine Richtung und man vergisst so ein bisschen die Freude und den Spaß irgendwie so neben dem Ganzen, was man sich vorgenommen hat. Und das, was du gerade beschrieben hast, finde ich eigentlich sehr schön, auch für alle, die gerade mit dem Laufen anfangen. Ja, also von, ich weiß gar nicht, wie weit ich mal überhaupt laufen kann, ja, von einer Nichtläuferin hin zu 5 Kilometer, dann wird daraus irgendwie so eine Laufgruppe, man läuft irgendwie regelmäßig und es hat ganz vielleicht gar nicht so eine Struktur und dann kommt dann doch irgendwann dieses Ziel dazu, auch vielleicht schneller zu werden oder dann auch mal den Halbmarathon unter 2 Stunden zu laufen. Vielleicht kannst du so ein bisschen einen Einblick geben, wie das für dich so war mit dem, ich sag mal, von den ersten 5 Kilometern beim Volkslauf oder bei dem Firmenlauf, wie du dich vorbereitet hast, wie deine Einstellung zum Training war, bis hin zu deinem ersten Halbmarathon. Ja, also diese unter 2 Stunden, dass du ein bisschen den Weg für dich erklärst von ich muss mich jetzt vielleicht doch vorbereiten oder zu ich laufe einfach, wie es mir gerade passt.
Also tatsächlich ist es so, bis zum Halbmarathon, auch bis zu diesem einen besagten, wo ich unter 2 Stunden im Ziel dann war, gab es, glaube ich, gar keine Trainings. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es wirklich ein strukturiertes Training gab. Außer diese Laufrunde da mit Kollegen in der Mittagspause. Es war einfach so, dass ich dann gerne, also ich war tatsächlich ein bisschen angefixt, lass uns mal nach Berlin fahren, ja, da bin ich dabei. Da war eher die Stadt, in der das Event stattgefunden hat, so der ausschlaggebende Punkt und gar nicht so das Laufen für mich als, sagen wir mal, wo ich unbedingt dabei sein wollte. Und von daher, also wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir ein strukturiertes Training auch gemacht haben. Auch damals der erste Marathon zusammen mit meinem Mann, mit Jörg in Dubai. Ich weiß noch, da bin ich, das war ja relativ warm, so wie der Name Dubai auch sagt. Ich bin mit hochrotem Kopf ins Ziel, mich ins Ziel geschleppt und fix und fertig. Also das war jetzt eher wenig gut trainiert und auch eher wenig, sagen wir, mit einer Struktur dahinter, sondern ich bin einfach drauf losgerannt, so gut es ging, was ich rückblickend so gar nicht mehr machen würde, sondern auch eher, du hast es auch schon angedeutet, sich gar nicht zu stressen. Das war damals auch eher der Fokus für mich. Ich bin zwar losgerannt ohne Plan, aber ich hatte ja keinen Stress. Also dann bin ich halt danach vielleicht ein Stück gegangen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie habe ich es ins Ziel geschafft, aber noch völlig ohne Plan. Da war einfach nur, die Motivation war einfach nur, ich will das schaffen und irgendwie klappt das.
Okay, cool. Weißt du, welche Zeit du hattest bei deinem ersten in Dubai, bei deinem ersten Marathon?
Ah, das war bestimmt so eine 2:12, also etwas über 2 Stunden, denke ich mal.
Nee, den Marathon, war Halbmarathon oder Marathon in Dubai?
In Dubai sowohl als auch. Also der erste Halbmarathon war erst in Dubai und dann war der erste Halbmarathon unter 2 Stunden dort und dann war auch der erste Marathon in Dubai.
Ja, krass. Andere würden jetzt hier, oder die jetzt gerade zuhören, denken, ja, okay, den ersten Marathon dann gleich in Dubai bei so einer Hitze oder bei so einem Klima, ne? Hat ein bisschen anderen Hintergrund. Beruflich wart ihr ja in Dubai auch unterwegs, ne? Da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen. Aber deswegen, falls du jetzt gerade zuhörst und dir denkst, hä, wie kommt man auf die Idee, den ersten Marathon in Dubai zu laufen? Das hatte auch ein bisschen, weil du lange auch da gelebt hast. Erzähl doch mal, wie nimmst du diese Leichtigkeit? Weil ich weiß ganz genau, dass Leute, die hier zuhören, eben halt nicht diese Leichtigkeit haben, zu sagen, hey, ich will einen Halbmarathon machen oder einen Marathon, ich laufe das Ding einfach nach Hause. Ne? Da ist dann oft auch ein wahnsinniger Druck dahinter, weil man weiß, oh, ich muss eine lange Vorbereitung machen. Wo hast du die Leichtigkeit hergenommen oder wie bist du an die Sache rangegangen? Das wäre, glaube ich, auch mal ganz schön zu hören aus deiner Perspektive.
Leichtigkeit kann ich eigentlich immer nur sagen, versuchen, gar keinen Druck zu machen. Also damals hatte ich keinen Druck, weil ich einfach nicht wusste, was passiert und bin dann einfach drauf losgelaufen. Und auch das hat sich eigentlich bis heute hingezogen, also in Bezug auf keinen Druck machen. Mittlerweile habe ich natürlich schon Struktur in dem Lauf, aber ich mache mir so gut es geht auch keinen Druck. Also und das ist eigentlich eher auch so der Key-Schlüssel dazu, an die Startlinie zu gehen und sich einfach gar keinen Druck zu machen, so gut es geht. Natürlich ist man aufgeregt, das bin ich auch. Das geht, glaube ich, auch nie weg. Und wenn das weggehen würde, wäre auch irgendwie seltsam. Aber es geht halt darum, sich zu sagen, ich schaffe das heute. Und selbst wenn ich heute nicht schaffe, dann ist es auch gut. Die Welt dreht sich weiter und dann gibt es den nächsten Wettkampf. Also ich versuche das immer so für mich klar zu machen, bevor ich über die Startlinie laufe, dass einfach kein Druck entsteht. Und auch wenn ich manchmal nehme ich mir natürlich auch irgendwelche Zeiten vor, selbst wenn ich die nicht schaffe, ist es auch natürlich okay. Dann wird weiter trainiert und weiter gelaufen und dann kommt der nächste Wettkampf. Es gibt immer ein nächstes Mal.
Voll schön. Also das zu hören, ja, das klingt dann auch, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Leichtigkeit, die du irgendwie mitbringst oder mit dir trägst sozusagen, ne, wo du sagst, hey, das wird schon irgendwie, weiß ich eben, dass ganz viele sich halt eben sich diese Leichtigkeit wünschen würden, ne? Also dass sie halt wirklich dieses Ziel haben und dieses Ziel muss ich halt unbedingt erreichen. Was jetzt bei dir hinzukommt, da soll es ja auch heute drum gehen. Du hast jetzt schon so viele Marathons gelaufen, ja, andere sagen, hey, ich mache einmal einen Marathon, ja, da habe ich mich gut vorbereitet, habe das Ding auch über die Ziellinie gelaufen, aber habe mich über die Ziellinie geschleppt und jetzt höre ich auf mit dem Mist, ja, also mir tut alles weh. Nein, bei dir ganz und gar nicht. Jetzt hast du schon über 50 in den Beinen. Und für, wenn du jetzt neu in der Laufszene bist oder vielleicht auch sogar schon länger dabei, gibt es natürlich auch diese ganz großen Marathons, ja, also die Major Six, also die 6 großen Marathons, wenn man die alle absolviert hat, gibt es, wirst du quasi in den Kreis mit aufgenommen als Finisher. Und da muss man ja dazu sagen, dass du das auch schon geschafft hast und gerade schon bei deiner zweiten Runde dabei bist. Das sind die ganz großen. Vielleicht sagst du erstmal, welche großen Marathons zählen denn zu den großen oder diesen Six Stars? Vielleicht kannst du da kurz einmal sagen, welche dazu
zählen. Ja, klar, gerne. Das ist Tokio, Boston, London, Berlin, Chicago und New York. Das sind die Major Six.
Genau. Cool. Und die hast du jetzt alle schon auf jeden Fall einmal durchlaufen und du bist jetzt sogar schon in der zweiten Runde. Wie viele fehlen dir jetzt noch?
In der zweiten Runde fehlen mir noch 3.
Okay. Das heißt, Hälfte ist schon wieder eingetütet. Ja,
ja, genau. Also ich habe insgesamt 11 Majors schon gelaufen. Wer jetzt mitzählen kann, okay, 6 ist eine Runde. Also ich habe schon, sagen wir, Berlin habe ich 4-mal schon gelaufen, zum Beispiel London und Boston schon 2-mal. Deswegen kommt diese Zahl zustande, 11 insgesamt. Aber für pro Runde, pro Six-Star Finish, zählt natürlich jede, also es müssen ein Sechser-Paket dann sein.
Voll cool. Also wir werden gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber vielleicht erzählst du einfach mal, nachdem du dann in Dubai deinen ersten Halbmarathon, aber auch deinen ersten Marathon gefinisht hast, wie ist dann die Leidenschaft weiter oder wie ist das weitergegangen? Ne? Andere hören gerne auf dann und sagen, das war jetzt einmal auf meiner Bucketlist, meinen Marathon gelaufen zu haben. Bei dir ganz und gar nicht. Du läufst für dein Leben gerne, du hast diese Leidenschaft. Wie kam es, dass du tatsächlich so viele Marathons schon gemacht hast und was treibt dich eigentlich an, so viele schöne Läufe zu machen eigentlich?
Achtung, Achtung, du hast Großes vor. Im Sport wie im Leben brauchen wir Energiebooster. Und hier kommt Dextro Energy ins Spiel. Als heutiger Partner meiner Podcast-Episode versorgt dich Dextro Energy mit der Power, die du benötigst. Das Beste? Mit dem Code SCHNELLERWERDEN15 kannst du auf das ganze Sortiment sparen. Also, schalte den Dextro Mode on und sei bereit für die nächste Herausforderung.
Einfach nicht stehen bleiben. Also ich weiß nicht. Also es gibt dann halt so viele schöne Ziele, die man nicht nur von der Strecke her eines Marathons vielleicht sich ansehen möchte, sondern auch von der Stadt an sich. Also Jörg und ich verbinden sehr oft einen Marathon mit einer Stadt, die wir besuchen wollen. Und verbinden dann halt den Marathon dort zu laufen und dann gleichzeitig in dieser Stadt auch Urlaub zu machen. Also so haben wir über diesen Handel haben wir schon 13 Länder jetzt belaufen. Und irgendwie, es gibt halt noch so viele weitere Länder und da wollen wir auch noch hin. Es gibt immer einen Grund, sich noch ein weiteres Ziel zu suchen. Und deswegen, so lange die Knochen und alles fit sind, gibt es da auch Motivation genug, einfach hinzufahren und einfach zu machen. Deswegen sage ich, einfach weiterlaufen, nicht stehen bleiben und nicht zu viel drüber nachdenken vor allem. Immer nicht zu viel nachdenken über solche Sachen.
Das ist wie beim Marathon, nicht stehen bleiben, weiterlaufen, weil wenn du einmal stehen bleibst, dann wird es nachher wieder schwer. Ne? Aber das ist voll cool, was du sagst. Also was man auch raushört, also ich mache ja auch sehr viel Mentaltraining und am Ende des Tages geht es ja immer irgendwo auch um Emotionen. Und ich glaube, deine Leichtigkeit, weil ich so ein bisschen raushöre, ist immer gekoppelt gar nicht mit der Zielzeit, sondern vielmehr mit dem Erlebnis rund um den Marathon. Das heißt, andere wollen vielleicht diesen Marathon finishen, um anzukommen, um zu sagen, ich habe mal diese 42 Kilometer geschafft. Da ist vielleicht auch ein emotionales Bedürfnis dahinter zu sagen, hey, ich will mich vielleicht mal selber so eine Challenge auferlegen oder zu sagen, ich will es einfach geschafft haben. Ne? Das ist für viele schon eine Emotion. Andere, die schon öfters mal einen Marathon gelaufen sind, haben vielleicht die Emotion zu sagen, hey, ich kann dieses bestimmte Tempo laufen und das verbinde ich halt auch wieder mit einer Challenge, meine gute Zeit zu laufen. Und bei dir hört man eben, dass halt deine Emotion, so die Lebensfreude, vieles Neues zu sehen, dass du das eben mit einer Sache verknüpft hast, nämlich dem Laufen, was bei dir ja so emotional aufgeladen ist, dass du halt eben dementsprechend ja das Laufen einfach mit Erlebnissen eigentlich verbindest, kann man so sagen, oder?
Kann man auf jeden Fall so sagen. Also klar, ich hatte auch öfters schon Ziele, eine bestimmte Zeit zu schaffen, da mit der, sagen wir, den Entry zu den Majors, da ist oft eine Qualifikationszeit verbunden und auch da muss ich natürlich irgendwie gucken, dass ich die schaffe. Also hatte ich auch ein paar Rennen im Vorlauf wiederum, wo man dann eine Qualifikationszeit erlaufen muss. Und da musste ich dann auch ein bisschen schneller laufen. Aber grundsätzlich hast du komplett richtig verstanden. Also mir geht's eher um Spaß vor Pace. Und du hast die mentale Geschichte so ein bisschen angesprochen eben. Da kann ich noch zu sagen, also ich habe seit 10 Jahren nicht nur den ersten Marathon gefinisht, sondern auch, ich habe seit 10 Jahren Tinnitus Und es hat sich herausgestellt tatsächlich, wenn ich laufe, dann ist der Tinnitus still. Also für mich ist das eine perfekte Kombination, wenn ich am Laufen bin, dass ich meine persönliche Freiheit genießen kann. Also ich bin wirklich dankbar dafür, diese Stille dann zu erleben. Und das ist natürlich für mich auf der mentalen Schiene noch eine ganz andere Motivation, rauszugehen, die Laufschuhe zu schnüren. Das kommt natürlich hinzu.
Krass. Ja, also die Stille genießen bei einem Marathon mit viel Action, aber ich kann es nachvollziehen. Ne? Also ich, nicht, dass ich einen Tinnitus habe, aber das schwingt ja so irgendwie den ganzen Tag mit. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, etwas zu finden, keine Ahnung, der eine sagt, wenn ich dann am Bach sitze und das Plätschern vom Bach höre, das gibt mir so eine gewisse Ruhe, da setze ich mich gerne hin, ja, dann ist es halt eben bei dir dieses Laufen, was dir einfach dieses Gefühl gibt oder wo dein Tinnitus für den Moment einmal Pause macht und in dem Fall hast du dann das Ruder übernommen. Ich habe aber jetzt mal gerade geguckt, also vielleicht kannst du mich auch korrigieren, vielleicht passt das auch alles. Es gibt diese Hall of Fame, wenn man diese Major-Marathons gemacht hat. Ich habe jetzt mal geguckt, wenn ich jetzt mal deine Liste nehme mit den Läufen nach Zeit und nach Datum, also den ersten, den ich jetzt hier sehe, war Berlin. Wahrscheinlich hast du den öfters gemacht, aber Berlin war 2018. Hier steht 3 Stunden 55.
Dann das ist den der nächsten. Entschuldigung. Ja, du zuerst.
Okay, ich erzähle erstmal kurz alle durch und dann sprechen wir mal über die Einzelnen. Also 3 Stunden 55.07 2018 Berlin. Dann der nächste war New York, 4 Stunden 22 2019. Dann hattest du tatsächlich 2 Jahre, war ja Corona, muss man ja auch dazu sagen, da war ja auch wenig mit Laufen. Dann hattest du im Jahr 2022 dann gleich 3 Stück, Chicago mit 3 Stunden 55, London mit 3 Stunden 45 und Boston 3 Stunden 44. Und den letzten, der jetzt hier aufgelistet ist, war Tokio mit 4 Stunden 1. Stimmt das so? Wahrscheinlich ja, ne?
Ja, alles korrekt. Die Hall of Fame lügt nicht.
Sehr gut. Vielleicht, du wolltest gerade schon einhaken, also der Berlin mit 3 Stunden 55 wolltest du gerade was zu erzählen.
Ja, genau. Also mein ersten Berlin-Marathon war 2016 und in der Statistik wird der zu dem Zeitpunkt des Erreichens der Six Stars der schnellste Berlin dann genommen und das war eben 2018. Das war in dem Jahr und in dem Marathon habe ich das erste Mal die 4 Stunden geknackt. Genau, das war bei dem Marathon damals in Berlin.
Und dann tatsächlich auch öfters schon die 4 Stunden dann geknackt. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, welcher von den Majors hat dir persönlich, du hast jetzt manche auch schon mehrmals gemacht oder Berlin auch schon ganz oft, welcher ist für dich persönlich so der schönste, nicht von der Strecke her, oder der emotionalste Lauf eigentlich für dich gewesen?
Das war auf jeden Fall New York für mich. Du hast eben die Zeit vorgelesen, es war jetzt gar nicht so eine tolle Zeit, also es ist immer eine tolle Zeit anzukommen, aber wenn du hast vorgelesen, wie die anderen waren und im Vergleich sieht man, dass der deutlich langsamer war als die anderen, aber New York war für mich wirklich, also auch von der Strecke, auch von den Zuschauern, von dem ganzen Drumherum, von der Atmosphäre in der Stadt und für mich persönlich der bedeutendste und der schönste Marathon. Und ich hatte da im Vorlauf, vor dem Marathon, hatte ich tatsächlich eine Verletzung. Ich hatte eine Schienbein-Knochenhautentzündung am Schienbein und Ödeme am Schienbein und dann war es tatsächlich in Frage, ob ich überhaupt starten kann. Und dann hat mir aber tatsächlich mein Orthopäde gesagt, ja, grünes Licht, du darfst starten. Deshalb bin ich den etwas langsamer gelaufen, um auf gar keinen Fall irgendwie zu riskieren, dass eine Verletzung zurückkommt. Und dementsprechend umso glücklicher bin ich natürlich im Ziel gelandet, egal welche Zeit da rauskam. Und deswegen bin ich auch besonders stolz noch auf diesen einen Marathon. Das war einfach ganz besonders für mich, nachhaltig.
Cool. Und welcher ist so, wo du sagst, ja, weiß nicht, so den hat man jetzt auch gemacht, aber den fandest du persönlich jetzt, wo du sagst, ja, habe ich jetzt gemacht, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen oder gibt's das gar nicht?
Von den Majors?
Ja.
Ja, also das ist eine sehr individuelle Antwort. Ich glaube, wenn du andere fragst, die geben dir eine andere Antwort. Für mich ist der mir am wenigsten gut gefallen hat, ganz klar Chicago. Aufgrund dessen, also die Zeit war auch gut bei mir in dem Jahr, ich war auch zufrieden damals, aber aufgrund dessen einfach, ich weiß nicht, an dem Tag lief es nicht so für mich persönlich Und es gab halt auch so Stimmungsnester. Also an der einen Stelle war Riesen-Action, riesen tausend viel Leute und dann bist du aber auch durch so ein Gewerbegebiet oder was es war gelaufen. Mich hat irgendwie die Stadt an sich nicht so gepackt. Sicherlich alle anderen, die du fragen wirst, werden sagen, Chicago ist toll. Mich hat sie nicht so gepackt, die Stadt. Und dementsprechend hatte ich da jetzt, das sind Nuancen, aber das am wenigsten schönste Gefühl von den sechs.
Okay, ja, wahrscheinlich, wie du gerade sagst, ne? Also jeder empfindet was anderes. Andere würden wahrscheinlich sagen, hey, Chicago ist traumhaft schön, was die Nicole da erzählt. Das kann ja gar nicht sein. Wer weiß, wo die lang gelaufen ist vielleicht, ne? Nee, aber wie du schon sagst, ne, das ist natürlich auch irgendwo so die individuelle Note. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Jetzt hast du ja die, ich sag mal, vielleicht den ersten in Dubai, ne, wo du ja so ein bisschen angefangen hast mit dem Laufen, alles so ein bisschen ohne Vorbereitung. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen, auf wie viel Kilometer bist du denn dann so im Vorfeld so zu deinem ersten Marathon? Wie oft warst du denn in der Woche da mit Laufen beschäftigt oder wie lange warst du unterwegs? Wie viel Kilometer hast du gemacht? Kannst du das sagen oder war das heute so, morgen so?
Ja, das stimmt sehr gut, wie du es gerade sagst, heute so, morgen so. Völlig unerfahren, völlig ohne Plan. Ich glaube, die längste Strecke im Training waren vielleicht mal 25 Kilometer, vielleicht ein oder zweimal und dann auch natürlich in der Wärme, was gar nicht mein Ding ist. Also auch da, das Training war sehr unstrukturiert und sehr ungeplant und auch da einfach drauf los. Einfach drauf losprobieren und irgendwie ging das dann. Also sowohl im Training als auch im Marathon.
Okay. Cool. Und gab es da eine Zeit, nachdem du dann so die paar ersten Marathons so absolviert hast, hat sich das dann bei dir ein bisschen verändert mit der Struktur im Training? Hast du es dann vielleicht dann doch mal akribisch verfolgt und gesagt, hast ja komm aus dem, ich mache das, weil es mir einfach gut tut. Hast du dann eine Struktur da reinbekommen oder hat sich das eigentlich so weiter durchgezogen, dass du irgendwie das Ganze gemacht hast?
Das hat noch eine ganze Zeit gedauert, bis mal Struktur da reinkam. Also ich glaube, ich bin 3 Jahre oder so gelaufen, so weiterhin mit dem Training, wo ich für mich dachte, oh, heute gehe ich mal laufen und das reicht dann. Also frei nach Schnauz, völlig unstrukturiert. Und es war dann tatsächlich ein Freund von uns, der uns mal gesagt hat, ja, es gibt auch Gels, die ihr unterwegs nehmen könnt und es könnt ihr diese Gels alle, ich weiß nicht, 7 Kilometer nehmen und dies und jenes. Trinkt keine Cola vor Kilometer 38, weil sonst der Blutzucker viel zu hoch, viel zu schnell steigt und dementsprechend auch viel zu schnell fällt und so weiter. Alles Sachen, wo ich dann, ich glaube, wirklich 3 Jahre lang keinen Plan von hatte, habe mich mit Gummibärchen über Wasser gehalten im Marathon. Stark. Das ist eine Katastrophe, wenn ich heute dran denke. Aber ja, ich glaube, es waren mehrere Jahre auf jeden Fall. Also auch mehrere Marathons völlig planlos durch die Gegend gelaufen.
Und wann kam dann so die Wende oder wie machst du es aktuell? Ne, jetzt sind ja schon vielleicht ein paar Jahre vergangen und jetzt hast du schon deutlich mehr. Welche Erfahrungen hast du jetzt gemacht oder wie trainierst du denn aktuell? Gibt es da vielleicht auch jetzt was Neues, was du jetzt irgendwie machst?
Also der Game Changer, ich gehe nochmal ein kleines Stück zurück. Der Game Changer letztendlich war diese angesprochene Verletzung, die ich da hatte, 2019. Denn also jetzt rückblickend würde ich sagen, die Verletzung war das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte einen fürchterlichen Laufstil, also die Lauftechnik war eine Katastrophe. Ich bin immer mit der Ferse zuerst aufgesetzt im Laufen. Und nachdem ich die Verletzung dann auskuriert hatte, haben da Leute drauf geguckt, die Ahnung haben. Und dann war klar, ich muss die Lauftechnik ändern. Und das ist tatsächlich so für mich der Gamechanger gewesen. Lauftechnik umgestellt, nicht mehr auf der Ferse gelandet. Ich bin jetzt kein Vorfußläufer geworden, aber ich laufe ganz normal so auf dem Mittelfuß, lande ich. Und habe da viel mit wenig Aufwand viel erwirken können. Das hat zwar lange gedauert, bis ich mich reingefuchst hatte in diese neue Technik, aber es war ja letztendlich doch wenig Umstellung. Und ja, mittlerweile laufe ich mit einem Trainingsplan, der beinhaltet meistens Grundausdauertraining, lange Läufe, langsame Läufe und 1 bis 2 Mal die Woche ein Peak wird dann gesetzt mit einem Reiz, wo entweder ein Intervalltraining folgt oder auch ein schneller, kurzer Lauf, also wirklich so um die Schwelle zu verbessern. immer schauen, dass man am Ende des Laufs oder am Ende des Intervalls die Schwelle wirklich erreicht oder ein kleines bisschen drüber kommt, sodass die Schwelle sich wieder adaptieren kann. Das sind so eher die, das Verhalten, was ich mittlerweile trainiere.
Cool. Also was ich gerade rausgehört habe, das finde ich ganz wichtig, auch für, wenn du jetzt gerade zuhörst. Nicole hat gerade gesagt, dass der absolute Gamechanger die Verletzung war. Also vielleicht ein Punkt, wo gerade für die Perfektionisten, und ich weiß, es gibt einige, die gerade hier zuhören, die jede Trainingseinheit zu 100% absolvieren wollen, die kein Training ausfallen lassen wollen, die alles genau kalkulieren. Manchmal, gerade so für Perfektionisten, ist es ganz wichtig, es ist nie perfekt. Und gerade wenn sowas ist, dass man auch mal Fehler machen muss. Und wenn man Fehler macht oder Rückschläge hat, sind die extrem wichtig. Und dann hat man auch ein extremes Learning daraus. Das heißt, wenn du halt viele Fehler machst, man sollte halt den einen Fehler nicht öfters machen. Das wäre dann wieder fatal und auch ein bisschen blöd. Aber sonst darf man echt für Fehler oder für eine Verletzung oder für, keine Ahnung, der Mann mit dem Hammer bei Kilometer 37, der darf mal kommen, weil dann hat man ein Learning und dann weiß man, was man verändern kann. Und du hast einfach kleine Punkte dann umgestellt. Jetzt sagen vielleicht manche, ja, ich laufe vielleicht wie eine Ente, ich schleudere meine Füße nach links und rechts, die Arme, meinen Kopf, weiß ich irgendwohin. Wenn man mir zusieht oder wenn mich mal einer filmt, das sieht furchtbar aus. Jetzt hast du den Laufstil umgestellt. Wie lange hat das denn bei dir gedauert? Ja, also viele würden sagen, ja, ich weiß, ich kann meinen Laufstil ja nicht verändern, aber scheinbar hat es bei dir ganz gut geklappt, dass du aus der Ferse vielleicht nicht zum Vorfußläufer geworden bist, aber du hast deine ursprüngliche Technik einfach ein bisschen verändert, sodass sie halt eben besser zu dir passt und damit du damit einfach besser und länger oder gesünder auch laufen kannst. Wie lange hat das so ungefähr gedauert?
Ah, das weiß ich noch ziemlich genau. Das waren ziemlich genau 3 Monate. Denn dieser Marathon damals in New York, das war im November, Anfang November 2019 und das war gerade nach der Verletzung, wo ich angefangen habe umzustellen mit der Lauftechnik und ich bin im Januar 20 in Madeira gelaufen und da hatte ich die Lauftechnik schon umgestellt und da bin ich eine sehr lockere, obwohl da viele Höhenmeter auch im Marathon drin sind, eine sehr lockere 3:42 oder 3:45 gelaufen. Also deutlich verbessert. Das sagt auch schon diese Zielzeit aus, aber auch deutlich von der Lauftechnik halt auch anders. Man sieht das dann direkt an dem, was man auf einmal laufen kann, hat sich direkt ausgezahlt. Also 3 Monate haben gereicht, wenn man dran bleibt.
Cool. Vielleicht kannst du so Tipps geben, wenn jetzt jemand auch. Und ich kenne auch genug, die noch immer über die Ferse laufen, wo ich auch im Coaching auch schon mal immer Punkte nenne. Was war denn für dich so, wo hat es denn Klick gemacht, wo du verstanden hast, oh ja, ich merke, dass ich total über die Ferse abrolle. Was hast du, also welchen Lerneffekt hast du umsetzen können oder worauf hast du bei deinem Laufen geachtet, dass du halt eben nicht mehr über die Ferse abrollst? Was war so dein Punkt, wo du dich dran orientiert hast?
Wir haben oft Videoaufnahmen gemacht, sodass ich dann tatsächlich mich selber auch sehen konnte. Das ist immer das Wichtigste für mich gewesen, dass ich wirklich sehen konnte, oh Gott, es ist immer noch die Ferse. Und ich habe dann halt angefangen, das klassische Läufer-ABC zu verinnerlichen, auch den Armschwung, also das Läuferdreieck einzubauen und an den Stellen tatsächlich sehr viel gearbeitet für die Lauftechnik-Umstellung. Und dann halt immer wieder in Videos geschaut, ist es besser geworden, ist es besser geworden? Und das konnte man also recht schnell sehen, dass es sich verbessert.
Voll cool. Ja, das beim Coaching sagt man immer, es ist diese unbewusste Inkompetenz, die man irgendwo hat, ja, wo man sagt, ich laufe jetzt einfach so, mir ist ja erstmal gar nicht bewusst, dass ich so schlecht laufe, ja, dann wird erstmal diese unbewusste Inkompetenz wird erstmal zu einer bewussten Inkompetenz, ja, dass man sagt, oh, jetzt leuchtet es mir erstmal ein, dass es ja vielleicht gar nicht so gut ist. Aber wie viel Potenzial man hat, das weiß man auch nicht. Ja, also das ist dann so, dass das unbewusste Potenzial, was man eigentlich hat, ne, wo einer nicht an sich glaubt und dann sagt, ey, der Trainer, pass auf, du kannst 4 Stunden Marathon laufen, ja, und dann hört man das, reflektiert das und sagt sich das selber, hey, ich kann das. Und dann hilft das natürlich auch. Und das ist natürlich ein super Lerneffekt. Deswegen auch gerne zu Hause auch gerne mal Lauf-ABC machen, sich einfach mal filmen lassen, mal gucken, wo man aufsetzt. Ne? Und dann wirklich, das Lauf-ABC dient in der ersten Linie vielleicht jetzt gar nicht für den aktuellen Lauf. Es dient dazu, den Laufstil einfach in seine einzelnen Teile zu unterteilen, dass der Körper das einfach abspeichert und dann unbewusst irgendwann einfach umsetzt, so wie du dann auf Madeira, wo du gesagt hast, okay, auch wenn es berghoch geht, hast du deinen Laufstil umgestellt. Also ein ganz cooles Learning und glaube ich auch für den einen oder anderen total interessant, ne, dass man wirklich so an den kleinen Stellschrauben dreht, um halt eben sich verbessern zu können.
Stimmt, also oft sind es wirklich diese Kleinigkeiten, die einem dann helfen oder auch dieses Visualisieren. Also wenn ich jetzt Videoaufnahmen von mir sehe, finde ich immer noch, dass ich fürchterlich laufe. Also meine Lauftechnik ist immer noch schlecht. Aber ja, es scheint ja ergonomischer zu sein. Alles in allem hat es ja geholfen. Und ich glaube, ich könnte da noch weiter dran schrauben. Aber im Moment bin ich ja zufrieden mit dem, was ich schaffe. Aber wie du sagst, man kann immer durch Kleinigkeiten kann man sehr gut adaptieren und schnell umstellen.
Über Ziele sprechen wir gleich noch, was du so vorhast. Ja? Also,
okay.
Jetzt, wenn man dich so reden hört oder wir sehen uns ja jetzt auch, du bist unglaublich positiv, du bist unglaublich gut drauf, du nimmst die Dinge leicht, du bist unbeschwert und andere würden sagen, ja, boah, warum kann Nicole mir nicht irgendwie eine Scheibe davon abgeben, mir fehlt das so komplett. Aber man muss aber dazu sagen, jeder hat ja Höhen und Tiefen, auch wenn es durch die Bank weg eher positiv ist, gibt es natürlich auch Rückschläge. Du hast gerade schon angesprochen, ein Rückschlag war im Vorfeld zu wissen, Schienbeinkantensyndrom, ich kann nicht laufen, das große Ziel New York will ich unbedingt laufen, will meine Emotionen, ich will das erleben und dann kommt so eine Nachricht. So, wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich, so emotional oder mental? Vielleicht kannst du ein bisschen auch mal über das vielleicht Negative sprechen.
Also die Verletzung ist passiert tatsächlich auch während eines Marathons. Das war im Juni 2019 beim Bierlovers-Marathon in Belgien. Und ich weiß auch ganz genau, dass es bei Kilometer 32, 35 so um den Dreh gewesen sein muss. Auf einmal hat es so wehgetan im Schienbein. Ich wusste nicht, was los ist, aber es gab natürlich keine Option. Es muss gefinisht werden. Am liebsten auch irgendwie, egal ob Kopf unterm Arm. Ja, genau. Und da ist ja das Gott sei Dank das Gute, dass die eine Finisherzeit haben. Da geht es sowieso nur um Spaß. Und dann war das nicht schlimm. Das mit dem Finischen hat gut geklappt. Am nächsten Tag bin ich dann aber mit Krücken aus der Uniklinik nach Hause gekommen. Und das war dann tatsächlich eher so der Punkt, den du angesprochen hast. Also dieses mentale Down kam sofort, zwei Tage später, weil die Realität einfach zurückgeschlagen hat. Da stand ich da mit den Krücken. Und das war auch nicht so einfach. Weil genau wenn man selber irgendwie nicht kann, dann sind ja alle anderen Gefühle in Höchstform und bereiten sich vor auf ihre nächsten Läufe und ja, was passiert? Ich wusste dann auch ziemlich schnell, dass ich wohl 3 Monate außer Gefecht sein werde und auch wirklich nicht laufen durfte. Und naja, vielleicht ist das auch so ein bisschen, was ich dann mitgenommen habe, was mich zu meiner heutigen Leichtigkeit führt. Denn also wirklich, ich war so dankbar, als es wieder losging. Ich bin dann irgendwann gestartet nach 3 Monaten bin wieder eingestiegen mit 1 Minute laufen, 1 Minute gehen. Also es war jetzt keine großen Sprünge, aber ich war einfach nur so happy, dass ich wieder einsteigen durfte und dass ich das als den Normalzustand dann wieder für mich beschreiben durfte, dieses Laufen, dass ich das wirklich nachhaltig für mich als dankbar empfinde. Die Zeit während der Verletzung, die war eine Katastrophe. Da durfte ich nur Radfahren und Yoga. Mehr war da eigentlich nicht drin. Mhm. Aber ich wusste halt, das Gute war für mich, der Orthopäde hat gesagt, ja, es wird so um den Dreh 3 Monate dauern. Und ich habe mich darauf auch verlassen, dass es so lange nur dauert und nicht länger. Das hat hingehauen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es noch länger gedauert hätte. Keine Ahnung. Aber für mich war klar, 3 Monate musst du durchhalten. Und das war ja auch eine Zeit, die überwindbar ist. Also von daher, irgendwie ging es.
Krass. Ja, also für andere ist das eine Welt. Ne? Also so lange. Also ich kann mich damit auch identifizieren. Ne? Ich habe jetzt die letzte Woche immer wieder angesprochen. Wir haben auch schon privat in Hamburg drüber gesprochen. Also vielleicht kurze Anmerkung am Rande. Nicole und ich, wir sind beide ja bei den Essex Frontrunnern, daher kennen wir uns auch. Und da ist es immer, und ich habe immer wieder gesagt, mit der Erkältung, Krankheit, dann fällst du wieder aus, dann kannst du wieder nicht machen, dann fängst du zu früh an, dann fällst du wieder zurück. Also das ist ein permanentes Auf und Ab und das ist dann echt schwierig, dann wirklich den Fokus zu behalten. Du hast aber gerade gesagt, es gibt 2 wichtige Punkte, die dabei helfen können, wenn man wirklich so im Keller ist und gerade nichts machen kann. Und der eine wurde, hast du gerade angesprochen. Es gibt also zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Das ist einmal Stolz und das Thema Dankbarkeit. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Emotionen beziehungsweise Punkte. Wenn man die sich jeden Tag verinnerlicht, dann hilft es damit, durch dieses Tief durchzugehen. Weil alle Dinge, auf die man stolz sein kann, die man schon mal erreicht hat, helfen dabei, nochmal zu reflektieren. Hey, guck mal, wie viele Marathons habe ich schon geschafft? Ja, dann werde ich ja wohl die nächsten 3-4 Wochen oder 3 Monate werde ich ja jetzt auch schaffen. Ne? Und natürlich die Dankbarkeit für das, was man schon erlebt hat und dankbar dafür, dass man vielleicht daraus wieder ein Learning gezogen hat, was du eben auch gesagt hast. Ne? Das Learning zu sagen, hey, ich muss vielleicht jetzt doch mal ein bisschen mein Training umstellen und jetzt nicht einfach nur drauf loslaufen, sondern halt eben jetzt endlich mal anfangen, an meinem Laufstil zu arbeiten. Ne? Das sind, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtige Punkte. Richtig cool. Jetzt hast du ja so viele Marathons. Andere würden jetzt sagen, jetzt ist doch auch mal gut. Wie viel willst du eigentlich noch machen? Kommen wir zu der Frage, mit den Zeiten warst du ja eigentlich auch zufrieden. Wo ist Nicole in den nächsten Jahren? Was ist so dein Ziel? Was in Bezug auf Laufen oder dein Highlight, was kommen soll vielleicht?
Also ich kann dir sagen, wo es nicht hingeht. Vielleicht fangen wir damit an. Richtung Trail. Da ich jetzt mit dir spreche, du bist ja eher so in die Richtung Trail interessiert. Ich glaube, da wird man mich niemals sehen. Irgendwie, das packt mich nicht. Das ist nicht, obwohl ich totaler Bergfan bin. Also Berge sind das Größte, was es gibt. Aber ich glaube, laufend werde ich niemals durch die Berge unterwegs sein. Wo geht es hin? 100 Marathons sollten möglich sein. Da gehe ich davon aus. Und das nächste große Ziel ist die Challenge Rot in 2 Monaten. Genau heute in 2 Monaten.
Krass. Ja, also Challenge Rot. Wenn du jetzt nur Läufer bist und dich mit dem Sport auskennst, weißt du, dass Challenge Rot was mit Triathlon zu tun hat. Dass da auch noch Laufen und Schwimmen dazukommt. Wie kam es denn zu dieser Idee, dass du neben dem ganzen Laufen jetzt dann ja so ein Highlight suchst? Wahrscheinlich hat es wieder mit Emotionen zu tun, mit Erlebnissen, mit Highlights, ja, was du damit verbindest, so eine Challenge auch mal gemacht zu haben, ne, aber auch ja mit dem Fahrrad vielleicht mal den Horizont beziehungsweise die Kreise zu verlassen, auch mal größere Touren zu fahren, dass man halt eben nicht nur, ich sag mal, seine 20-Kilometer-Strecke hat, sondern auch mal deutlich weiterfährt. Erzähl mal ein bisschen über Challenge Rot.
Tja, was soll ich da erzählen? Irgendwie bin ich dazu gekommen. Das war auch wieder so eine Schnapsidee, mehr oder weniger. Durch die Gruppendynamik von den anderen, die sich auch mit mir anmelden oder die sich für sich anmelden wollten, bin ich dann irgendwie da reingeraten. Also zusammen mit Jörg auch haben wir
das
uns dann...
Das klingt ein bisschen so, wenn ich kurz einhake, ein bisschen wie deine Firmenlaufgeschichte.
Ja, genau so.
Ja, da entstehen die besten Gelegenheiten.
Ja, wahrscheinlich. Also es hat sich einfach ergeben, dass wir an einen Startplatz für die Challenge Rot dran kommen konnten. Und dann haben wir nicht lange überlegt und haben uns angemeldet. Jörg und ich zusammen und noch 2 Freunde, die schon erfahrenere Triathleten sind. Und die haben uns so ein bisschen da rein mitgenommen, haben gesagt, warum meldet ihr euch denn nicht an? Und ja, zack, waren wir angemeldet. Jetzt gucken wir mal, was wir uns da angetan haben und wie das so ausgeht. Ich glaube, wir haben uns ganz weit aus dem Fenster gelehnt, aber so ist das ja bei mir. Wenn man zurückblickt, den ersten Halbmarathon ziemlich unstrukturiert gelaufen, den ersten Marathon unstrukturiert gelaufen, naja, dann kann es ja auch nicht anders weitergehen, als auch da mal schauen, wie es geht.
Krass. Gibt es denn da tatsächlich, da wirst du wahrscheinlich schon ein bisschen eine Vorbereitung auch machen müssten wahrscheinlich auch und ein bisschen gezielter vorzugehen, an zu sagen, ich hole mir heute mal mein Rad raus. Auf wie viele Trainingseinheiten kommst du denn jetzt so derzeit die Woche? Also wie oft gehst du laufen, wie oft fährst du Rad und wie oft gehst du schwimmen?
Also ich habe jetzt neu gelernt, wenn man Triathlon für einen Triathlon trainiert, dann zählt man nicht mehr die Kilometer, sondern die Stunden in der Woche. Und ja, die letzte Woche waren ungefähr 9,5 Stunden Training. Also unterteilt in diese 3 Disziplinen, Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen. Und für mich sehr angenehm, das ist alles im Grundlagenbereich, aktuell zumindest noch. Sicherlich wird das die nächsten Wochen noch härter werden. Aber das ist das, was ich so besonders gut daran finde, also diese unterschiedlichen Disziplinen zu trainieren und das im Ausdauerbereich. Das gefällt mir gerade sehr, sehr gut.
Klingt spannend. Also jetzt wenn du jetzt oder wenn ihr gerade hier das Interview jetzt zuhört, ihr habt jetzt ein bisschen Nicole schon kennengelernt. Also Nicole laufen kann sie, ja, also das hat sie jetzt schon oft genug bewiesen, aber so unbeschwert, wie sie beim Laufen ursprünglich mal angefangen hat, ich glaube, so wird es auch beim Radfahren und beim Schwimmen sein. Du schwimmst das Ding einfach locker nach Hause und fährst das Ding auch locker nach Hause. Und beim Laufen weißt du ja, welche Zeit du da so anstreben kannst, ne, wo du auch gut einfach durchpacen kannst. Also mega interessant und ja, coole Einstellung eigentlich so von dem, wie du über die Dinge denkst und wie du die Sachen rangehst. Also finde ich, ja, eindrucksvoll, kann man echt sagen.
Danke dir. Also auf jeden Fall, da kommen wir schon wieder zu diesem Punkt, keinen Druck machen. Das ist auch das, was ich mir für Rot auch vornehme. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Also ich nehme es mir bestmöglich vor, aber ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Dieser Umfang, den kann ich auch gar nicht trainieren. Also ich kann ja keine 15 Stunden am Tag trainieren. Das ist nicht möglich. Und ja, mit der Einstellung drangehen, kein Druck, gucken, was geht und ja, dann schaue ich einfach, was rauskommt. Das ist das cool. Wichtigste.
Richtig gut. Was sind denn so deine, ich sag mal, deine persönlichen Geheimnisse, wenn es darum geht, fit und mental auf der Höhe zu bleiben? Ne, also,
ja.
Genau, also ja, Punkt einfach.
Ganz einfach, immer auf den Körper hören. Wenn ich morgens aufstehe und ich habe mir vorgenommen, ich gehe laufen, ich stehe morgens auf und dann ist irgendwas nicht richtig, vom Gefühl her, keine Ahnung, kündigt sich ein Schnupfen an oder sonst irgendwas und der Körper signalisiert, nee, heute ist nicht laufen, dann ist nicht laufen. Also das ist wirklich das A und O. Immer auf den Körper hören, immer. Das ist das Wichtigste. Also auch wenn es im Wettkampf zum Beispiel zu so einer Situation kommt, wo es dann ganz plötzlich nicht mehr gut geht, ist es ja auch kein... Es ist ja auch nichts Schlimmes, dann mal kurz zu gehen, um zu die Lage zu checken und was ist los und dann einfach weiterzusehen. Also das ist wirklich mein persönlicher Tipp. Immer auf den Körper hören, dann kann auch nichts schief gehen letztendlich.
Voll gut. Ich sage auch mal gerne, der Körper ist unser Feedback-Instrument, also das Musikinstrument, was dein Körper letztendlich spielt. Bei einem Fieber ist uns das klar, ne? Wir müssen Ruhe machen. Wenn die Nase läuft, nehmen wir uns ein Taschentuch. Aber wenn mal die Wade zwickt, so, dann müssen wir vielleicht mal kurz anhalten, die Wade kurz dehnen, gucken, was passiert. Deswegen schöner Punkt, ne? Auf den Körper hören. Also wenn du gerade zuhörst und sagst, ja, ich will jetzt auf Biegen und Brechen meinen Trainingsplan einhalten, aber mir tut alles weh, solltest du vielleicht auch mal auf deinen Körper hören. Und Nicole ist der lebende Beweis dafür, dass man auch, wenn man vielleicht mal 2 Tage mehr Pause gemacht hat, aber danach wieder das Training aufnimmt, dass man damit auch ganz viele Marathons laufen kann, auch noch in guten Zeiten laufen kann. Total cool. Und ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende der Folge. Wir haben jetzt noch gar nicht über, vielleicht eine Sache können wir noch ein bisschen kurz ansprechen. Jetzt haben wir so viel über Bewegung gesprochen und vielleicht auch mal zwischendrin, dass du gesagt hast, ja, mit Ernährung, keine Ahnung. Ich habe mich mit Gummibärchen... Das ist auch geil. Eine Gummibärchen, ne? Am besten so am Anfang zwei rote, in der Mitte 2 grüne und zum Schluss nochmal 2 gelbe. Die geben nochmal Kraft. Ja, auch das kann natürlich so eine mentale Komponente sein, wo man sagt, die gelben, die tragen mich durchs Ziel. Aber hast du irgendeine Ernährungsform oder achtest du auf bestimmte Dinge oder gibt es irgendwie in deiner Vorbereitung irgendwie besondere Ernährungsritualien oder Strukturen?
Ich bin ganz, ganz schlecht da drin. Also echt, ich esse so viel Mist. Ich könnte, glaube ich, daran auch richtig viel optimieren noch. Also ich bin ein riesen Chipsmonster, ein riesen Schokoladenmonster. Ich bin ganz schlecht in dieser Richtung. Also gesund ernähren, wenn ich Lust auf Gemüse und Obst habe, dann esse ich das. Aber wenn ich Lust auf Pommes habe, dann esse ich auch die. Und ich weiß, dass das nicht so gut ist. Also das muss ich jetzt gar nicht so läppisch vielleicht daherreden. Ich weiß, dass das nicht die beste Vorbereitung ist, aber so mache ich es tatsächlich. Und das ist vielleicht mein Learning, was ich mir noch vornehme, dass ich in die Richtung noch optimieren kann und mich da besser vorbereiten kann.
Auch da, ne, die Dosis macht das Gift. Und ich finde das schön, dass du es aber auch ansprichst, ne, also dass man halt eben, dass Schokolade halt eben irgendwo dazugehört, ne, oder auch mal eine Tüte Chips oder wie gesagt auch Gummibärchen, ne. Und ich glaube auch, wir sind ja hier auch immer noch im Schnellerwerden-Podcast, ja, also so unbeschwert, wie das Ganze bei dir läuft, ich glaube, wenn du halt wirklich den Fokus auf die Ernährung noch mehr krasser machst und vielleicht noch mehr Struktur in dein Training, wirst du wahrscheinlich auch noch deutlich schneller laufen. Du wirst dich wahrscheinlich auch deutlich fitter fühlen, aber stellst natürlich dann auch wieder viele qualitativ hochwertige, wichtige Punkte im Leben, denn auch ich war vielleicht mal damals Leistungssportler und Profisportler, die Zeiten sind jetzt vorbei, aber irgendwo, ich glaube, das gilt für die meisten, wir haben alle unseren Alltag und wir möchten natürlich auch laufen, wir möchten gute Zeiten haben, also gut da durchkommen und dann ist halt eben auch wichtig, dass man sich halt auch nicht zu krass einengt, weil wir dann einfach sagen, wir machen alles auf Biegen und Brechen, nur um schneller zu werden. Dabei geht halt echt viel Lebensqualität verloren. Deswegen ist, glaube ich, so dieser gesunde Mittelmaß, und du hast es gerade gesagt, ne, das ist vielleicht aktuell nicht der ganz gesunde Mittelmaß. Da könnte man noch ein bisschen dran feilen, dass es vielleicht nicht ganz so viele Snacks und Süßigkeiten sind. Ne? Vielleicht das nächste Thema bei dir. Aber das ist vielleicht nochmal ganz zum Schluss ganz wichtig. Ja? Setzt euch Ziele, versucht sie mit Leichtigkeit anzugehen, ne? Hört auf euren Körper. Und ja, ich will das letzte Wort auch nochmal bei dir lassen. Hast du abschließend noch etwas zu sagen zu dieser Podcast-Folge vielleicht?
Ja, sehr gerne. Also an alle, die da draußen zuhören, die sich irgendwas vornehmen und sei es der erste 5-Kilometer-Wettkampf, macht es einfach. Und der erste Schritt ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Keine Angst haben. Was kann passieren? Einfach versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann habt ihr es aber versucht und dann könnt ihr euch nicht vorwerfen, es nicht probiert zu haben. Also wirklich, wirklich ans Herz legen. Einfach machen und immer dran glauben, dass es irgendwie klappt.
Nicole, schöne letzte Worte von dir. Ich bedanke mich sehr, dass du heute hier in dieser Podcast-Folge warst. Und ich werde auch dein Profil auch nochmal unten in die Shownotes reinpacken, dass die Leute dich auch bei Instagram finden, weil da teilst du immer tolle Videos und schöne Momente und Erfahrungen. Man sieht einfach, dass du das Laufen lebst und wirklich ein ganz tolles Profil hast. Auch das werde ich halt unten reinpacken. Und auch wenn wir heute nicht so viel über Struktur gesprochen haben, ich werde auch unten nochmal so ein bisschen was zu meinem Coaching reinpacken. Also wenn du jetzt zugehört hast und sagst, ja, ich habe vielleicht doch das Ziel, dann kannst du das natürlich auch mit mir an der Seite machen, als Laufcoach oder als Lauftrainer. Auch bei mir kannst du total flexibel trainieren, denn ich passe deinen Trainingsplan an deine Lebenssituation an. Du musst dich nicht an den Plan anpassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei individuellem Coaching. Und dann dürfen die nächsten 50 Marathons, nee, bei Nicole sind es ja 100 Marathons, ne, die mal am Ende da stehen sollen, vielleicht sogar auch mehr. In dem Sinne, alles unten in den Shownotes. Falls du noch Anregungen hast oder Fragen hast, gerne noch ein paar Kommentare da lassen. Einfach bei Spotify einfach in die Kommentare reinschreiben. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Das war's für heute und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Nicole, mach's gut und wir sehen uns bestimmt live in der bald wieder.
Ganz bestimmt. Vielen Dank, Alex. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.